ist das schwierigste Instrument. Und am Morgen, ich denke, ist es wichtig, dass wenn Gott uns in die Mitverantwortung ruft, ins Mittag genug immer, dass ich genug Freiwillige und Mose 18. Mose hatte alles gehört, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, dass der Herr Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Da nahm Jethro, der Schwiegervater des Mose, Zippora, die Frau des Mose, mit sich, nachdem er diese zurückschickt, mit beiden Söhnen, der eine von ihnen hieß Gershom, weil er gesagt hatte, ein Fremder bin ich geworden im fremden Land. Der andere aber hieß Eliezer, denn er hatte gesagt, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich vom Schwert des Pharaos gerettet. So kam Jethro, der Schwiegervater des Mose, mit dessen Söhnen und mit dessen Frau zu Mose in die Wüste, wo er am Berg Gottes lagerte. Und er ließ dem Mose sagen, ich, dein Schwiegervater Jethro, komme zu dir und deine Frau und deine beiden Söhne mit ihr. Ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen, neigte sich und küsste ihn, und sie fragten einer den anderen nach ihrem Wohlergehen und gingen ins Zelt. Und Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was der Herr an Pharao und an Ägypten um Israel willen getan hatte, all die Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war, und dass der Herr sie errettet hatte. Da freute sich Jethro über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, dass er es aus der Hand der Ägypter rettet hatte. Und Jethro sagte, gepriesen sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, der das Volk errettet hat unter der Hand der Ägypter hinweg. Nun habe ich erkannt, dass der Herr grösser ist als alle Götter, denn worin sie vermessen handelten, das kam über sie. Darauf nahm Jethro, der Schwiegervater des Mose, ein Brandopfer und Schlachtopfer für Gott. Und Aaron und alle Ältesten Israels kamen, um mit Moses Schwiegervater vor Gott ein Mahl zu halten. Und es geschah am Tag darauf, da setzte sich Mose nieder, um dem Volk recht zu sprechen. Und das Volk stand bei Mose vom Morgen bis zum Abend. Als aber der Schwiegervater des Mose alles sah, was er mit dem Volk tat, sagte er, was ist das, was du mit dem Volk tust? Warum sitzt du allein da, während alles Volk vom Morgen bis zum Abend bei dir steht? Mose antwortete seinem Schwiegervater, weil das Volk zu mir kommt, um Gott zu befragen. Wenn sie eine Rechtssache haben, dann kommen sie zu mir und ich richte zwischen dem einen und dem anderen und gebe ihnen die Ordnung Gottes und seine Weisungen bekannt. Da sagte Moses Schwiegervater zu ihm, die Sache ist nicht gut, die du tust. Du reibst dich auf, sowohl du als auch dies Volk, das bei dir ist. Die Aufgabe ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht allein bewältigen. Höre nun auf meine Stimme, und ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bring du die Sache vor Gott. Belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Du aber suche dir aus dem Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen, und setze sie über die Obersten von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50 und Oberste von 10, damit sie dem Volk jederzeit Recht sprechen. Und es soll geschehen, dass sie jede große Sache vor dich bringen, jede kleine Sache aber selber richten. Auf diese Weise entlaste dich und möge es mit dir tragen. Wenn du dies tust und Gott es dir gebietet, dann wirst du bestehen können und auch dieses ganze Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Und Mose hörte auf die Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er gesagt hatte. So wählte Mose aus dem ganzen Israel tüchtige Männer aus und machte sie zu Oberhäupten über das Volk. Oberste von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50 und Oberste von 10. Diese sprachen dem Volk jederzeit Recht. Jede schwierige Sache brachten sie vor Mose, jede kleine Sache aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und dieser ging wieder in sein Land. Ich will drei Abschnitte machen in diesem verlesenen Kapitel. Beim ersten, wenn wir ein paar Gedanken über den Jethro miteinander anschauen, ihn ein bisschen näher kennenzulernen. Im zweiten Abschnitt sehen wir wieder ein paar Punkte über das Wesen Gottes und sein Handeln mit den Menschen. Und im dritten Abschnitt, wenn wir uns Mose zuwenden und seiner Gemeindepolitik, die wir auch in die heutige Zeit nehmen können. Was lernen wir über den Jethro und was sehen wir von ihm? Mir gefällt es, wie es gerade anfängt, der Staat an Jethro, aber der Priester von Midian hatte alles gehört. Also der Jethro hat zwei offene Ohren gehabt. Er hat zwei offene Augen gehabt und er hat eine Zunge gehabt. So wie es Gott eigentlich gedacht hat. Und es ist wichtig für uns, dass wir die Aufmerksamkeit vom Jethro, dass wir die uns zu eigen machen. Er hat beobachtet, er hat geschaut, er hat gehört, er hat es in sich aufgenommen und dann gefällt es mir. Er ist nicht einfach dort stehen geblieben und hat aus der Gerüchtenküche etwas weitergegeben, sondern er hat nachher auch das Ganze prüfen. Das wäre dann ein nächstes Unterabschnitt, wo wir dazukommen. Aber auch wir wollen es gleich machen. Wir wollen beieinander, und jetzt will ich nicht ein Beobachten oder ein Bespitzeln ansprechen, sondern einfach ein offenes Auge an, dass wir sehen, wie es im Vis-à-vis, wie es unserem Nächsten geht in der Gemeinde. Ist es zu weh genommen oder hinkt es? Hat es irgendwie ein Problem? Hat es eine Beschwerde oder geht es gut? Wir wollen es nicht so fragen, wie es bei uns einmal ein Jungen erlebt hat vor Jahren. Es kann sein, dass ich das schon erwähnt habe, aber das ist dem ganz böse und negativ eingefahren. Er hat eine ältere Person, sie hat ihn gefragt, wie geht's dir? Und dann hat er einen Moment überlegt und dann denkt, mal, der kann ich sagen. Und er hat der Person willen anfangen sagen, wie es ihm geht und sagt, mir geht's nicht so gut und fängt an. Und dann sagt sie, das freut mich und dreht sich und läuft weiter. Das heisst, sie hat gar nicht gehört, wie es ihm geht. Die Frage ist so automatisch, die ist ihrem Automatismen drin gewesen, nebst dem Grüezi einfach noch geschwind sagen, wie geht's, und nachher geht man eigentlich weiter, weil in der Regel ja sowieso es gut kommt. Und dann, wenn das einmal nicht der Fall ist, sieht es bitter aus. Beim Jethro haben wir ein anderes Vorbild. Er hat gehört und jetzt bricht er auf. Es steht da, er hat die Frau genommen von Mose, die er zurückgeschickt hat, bevor er in Ägypten das ganze Prozedere durchgeführt hat mit Gottes Hilfe. Ich denke, das war zu ihrer Entlastung und zu der Entlastung der Söhne. Und er war freier in seinem Handeln. Hat er gefunden, sie gehen über die schwierige Zeit gescheiter in ihr Elternhaus zurück und sie können später wieder zu ihm zustossen. Es war ein weiser Entscheid. Und der Jethro nimmt jetzt den Moment und sagt, jetzt kann ich zwei Sachen miteinander verbinden. Ich muss nicht die Frau mit den Söhnen einfach jetzt zu ihrem Mann wieder schicken, sondern ich begleite sie und mache mir selber ein Bild. Aus erster Instanz kann ich den Mose fragen, meinen Schwiegersohn, wie sich das ganze Verhalten tut. Wir lesen oder haben das schöne Abschnitt gelesen, wo der Mose gesehen hat, dass der Jethro, sein Schwiegervater, ihm entgegenkommt. Ist er aussen ans Lager ihm entgegengegangen, ist vor ihm niedergefallen, ehrbütig, und dann hat er ihn ins Zelt genommen. Und jetzt haben die zwei oder die Familie miteinander einen offenen Austausch gehabt. Steht da, da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles. Und jetzt gefällt mir, was da beschrieben ist. Der ganze Auszug aus Ägypten, die Wunder dort, der Weg bis daher und so weiter, hat einen Abriss gegeben. Und jetzt von was? Von all dem, was der Mose gemacht hat, seine Leistungen? Nein. Was Gott da hat, durch das Volk. Am Volk, durch ihn, er war nur das kleine Werkzeug. Und ich habe mich da gefragt, und Gott möge uns da immer wieder Weisheit geben, dass wenn wir zusammenkommen, dass wenn wir Austausch miteinander haben, dass das da auch immer wieder ein Thema ist. Ich darf das sagen, oder wir dürfen das sagen, wir haben viel Besuch gehabt in den Jahren, wo wir jetzt da sind, und immer wieder ist das Thema auf das gekommen. Da kann man es vis-à-vis fragen, dürfen wir fragen, wie habt ihr Jesus kennengelernt? Oder wie erlebt ihr Jesus? Auch wenn ihr mit einer Gruppe Jungen zusammen sind, da möchte ich die Jungen ansprechen, tun doch die Frage mal in den Raum stellen und sagen, wie hast du in dieser Woche Jesus erlebt? Das gibt ganz schöne Zeugnisse, wir haben heute von Daniel 1 gehört. Wenn er Jesus erlebt hat im Alltag, das ist ermutigend, das ist erquickend, das zeigt uns den Weg. Und der Mose und der Jethro, sie haben es da gleich gemacht. Der Mose hat dem Jethro, seinem Schwiegervater, einen Abriss gegeben von der Grösse, von der Wunder Gottes. Und das Gleiche haben wir ja in dem Lied im 2,5 gesungen, wenn dein Volk, o Herr, durch die Wüste zieht. Und dann ist bei jedem Vers ist am Schluss, so sieht es die Herrlichkeit Gottes. Das ist, soll ich sagen, der Höhepunkt, oder das soll Zusammenfassung sein, auch über unserem Dialog, über unseren Gespräch, wo wir miteinander dürfen und miteinander sollen führen, können führen. Sie haben über den grossen Heilsplan gesprochen. Wenn ich zum nächsten Gedanken komme, wo wir über das Wesen Gottes ein paar Sachen sehen, so gefällt es mir. Zuerst zählt es ihm der Mose auf und dann wiederholt das der Jethro und sagt, ich habe es gesehen, ich habe es gehört, was Gott an dir, an deinem Volk und an den Ägyptern und am Pharao da hat. Auf der einen Seite ist der Segen angesprochen an Mose, an seinem Volk, und beim Pharao und bei den Ägyptern ist das Gericht angesprochen. Das geht oft Hand in Hand. Auf der einen Seite ist der Segen Gottes und auf der anderen Seite ist das Gericht Gottes. Es ist uns zur Warnung geschrieben. Im 1. Korinther 10 nimmt der Bezug der Apostel Paulus auf die Geschichte und sagt, sie ist uns zur Warnung geschrieben, aber auch im Hebräer 3,16 und im Judas 5 sind ganz kurze Bezüge, wo die Autoren auch auf die Begebenheiten haben. Also die Begebenheiten sind auch für uns heute noch sehr aktuell wegweisend und auch unterweisend, wo wir sollen die Lehre daraus nehmen. Jetzt kommt das Versli, wo wir uns fragen können, was soll das, wenn der Jethro sagt, nun habe ich erkannt im Vers 11, dass der Herr grösser ist als alle Götter. Hat der fremde Götter verehrt, der Jethro, der Schwiegervater von Mose? Der war ja irgendwo bei den Heiden, dort in Midian, das ist im heutigen Saudi-Arabien. Hat dort schon viele Jahre gelebt, ist als Nomad dort mit seinen Schafherden. Ich denke es nicht. Wenn wir auf seine Nachkommenschaft schauen, wenn wir zurückgehen, haben Peter gleich Urvater gehabt. Der Mose ist ein Nachkomme von Abraham und der Jethro ist ein Nachkomme von Abraham. Der Jethro ist von der zweiten Frau von Abraham, von der Ketura, ist er ein Nachkomme. Das heisst, für mich ist es ausser Frage, dass auch der Jethro den gleich Gott verehrt hat. Aber er ist vielleicht über weite Strecken ist er allein gewesen. Er wird uns als Priester bezeichnet und vielleicht hat er den Austausch auf Augenhöhe mit einem Gläubigen gar nicht können haben. Er hat nicht ein Vis-à-vis gehabt, wo er das machen konnte. Und durch das ist er immer wieder angefochten gewesen und hat seine Fragen gehabt. Und jetzt erzählt ihm der Schwiegersohn die Jahre, die er da erlebt hat, oder die Zeit, muss ich sagen, bis sie jetzt wieder zusammengekommen sind, wo sie auseinander sind, bis sie wieder zusammengekommen sind. Und er sieht da einfach Grösse und Allmacht Gottes. Und darum tut er den Schluss sagen und sagt, nun habe ich erkannt. Das gibt mir neuen Mut. Das hat mich neu bestärkt, dass man den gerechten Gott verehrt. Ich habe das auch schon gesagt, wenn da noch etwas war, wie jetzt auch beim Daniel, oder wenn es noch ein bisschen stärker wäre, könnte man sagen, wir haben doch den grössten Gott. Unser Gott ist der Gott. Und ich denke, der Jethro hat da einen ähnlichen Gedanken drin, ob schon die Bibel das weiter nicht ausführt. Aber das ist jetzt einfach meine Vermutung, die ich da drin sehe. Weil der Mose hat ja seine Tochter genommen und sie sind in dem Sinne eine Ehe. Und ich denke, in diesen 40 Jahren haben sie miteinander auch Gemeinschaft gehabt. Was mir jetzt gefällt da, und da wollen wir auch wieder etwas kopieren vom Jethro. Als er das gehört hat, was hat das bei ihm ausgelöst? Ich habe jetzt einfach verbal, habe ihm Daniel Mut gemacht, kann ihm danken für sein Zeugnis, aber der Jethro geht noch einen Schritt weiter. Er nimmt noch Opfertier, lässt die Ältesten ein, der Aaron, all die Verantwortlichen, und jetzt gehen sie Gott einen Anbetungs-, einen Dankgottesdienst darbringen mit einem Gemeinschaftsmahl. Ist das nicht eindrücklich? Ein gewisses ist eine Vorschattung von unserem Abendmahl. Aber wieso darf es auch nicht im Familienkreis so sein? Oder wenn wir Besuch haben, oder wenn die IG untereinander zusammen ist, dass man auch dort immer wieder, jetzt will ich dort nicht sagen, ein Abendmahl feiern, das wäre dort nicht unbedingt am Platz, aber einen Dankgottesdienst macht. Dass man sagt, wir wollen doch noch gerade, jetzt haben wir so lange zusammen geredet, jetzt wollen wir noch zusammen danken, dem Herr Jesus, für sein Führen bis dahin. Das verbindet, das gibt Mut, das tut uns ausrichten auf das ewige, auf das wunderbare, herrliche Ziel, Herr. Jetzt bin ich mehr beim Jethro gewesen, und jetzt möchte ich beim Mose noch einen Gedanken zu weh sagen, weil auch der Mose hat Gottes Wesen neu kennengelernt. Und zwar angefangen bei der Flucht. Als er die Morddrohung hat gemerkt beim Pharao, dass der jetzt sein Schwert zieht und ihn töten will, ist er geflohen. Der hat er ins Ausland müssen. Und jetzt kommt er in die Fremde, manchmal 100 Kilometer weg. Er ist oben bei Eilat oben durch und dann bei Midian durchab, im heutigen Saudi-Arabien, ziemlich weit runter, und ist dort beim Berg Gottes gewesen. Und jetzt hat er dort den Jethro kennengelernt, hat nachher die Frau bekommen, hat eine Familie gründen können. Seine Einsamkeit ist wieder in eine Familie aufgenommen worden, etwas Schönes. Und jetzt sagt er dem ersten Sohn, dem Gershon, mit der Bedeutung hat, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Land. Und jetzt meine Frage. Wenn wir ausgezogen sind und wenn ich jetzt beim Bild bleibe, Ägypten ist die Welt. Das Trachten von dieser Welt, das Ziel von dieser Welt. Und der Fürst von dieser Welt ist der Pharao. Und auch er hat über uns in dem Moment, wo wir uns Gott zugewendet haben, das Todesurteil gesprochen. Er hat uns umbringen. Und der Herr Jesus hat uns auch bewahrt, er hat uns geführt bis heute. Aber wir sind in dieser Welt auch Fremdling geworden. Ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande. Oder sind wir da so heimisch und wir sind so wohl, dass es gar nie ändern sollte. Wenn es diesen Weg anpasst, man fällt nicht mehr auf in keiner Art und Weise, man macht alles mit, dann muss ich sagen, das wäre schade. Wir wollen da Fremdling sein. Pilger sein, die umherziehen, wie es im Hebräer sehr eindrücklich geschrieben ist, wo der Hebräerbriefschreiber sagt, im 11. Kapitel, Vers 13, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt. Und jetzt kommt's und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Glaubenshelden. Und das ist bis heute, ist das bei uns gleich geblieben, das soll gleich bleiben. Jetzt beim zweiten Sohn, ihm gibt er den Namen Eliezer. Das heisst, mein Gott ist Hilfe. Die Frage ist, haben wir das nicht erleben dürfen? Beim Daniel haben wir es gehört, jetzt könnte ich weitergehen, beim Thomas keine Geschichte auch, beim Röbi auch einfach, jetzt könnte ich bei manchem durch und sagen, die haben das alle auch erlebt. Da hat es Einzelne, wo ich stillstehen und sagen, deine Geschichte kenne ich noch nicht. Könntest mir du jetzt auch noch etwas erzählen, wie du es erlebt hast? Mein Gott ist Hilfe. Wenn wir ausgezogen sind, so wie es der Mose gemacht hat, wenn wir an dem Ort sind, Fremdlinge in fremden Lande, dürfen wir das immer wieder erleben. Mein Gott ist Hilfe. Er will uns helfen. Er hat uns bewahrt vor dem Schwert vom Pharao, vor dem Schwert vom Fürst dieser Welt. Er ist besiegt. Und er hat uns den Weg, wenn ich jetzt beim Bild bleibe, auch durchs Rote Meer durchgeführt. Der Tod, wir mit ihm gestorben und auferstanden zu einem neuen Leben. Aber jetzt wollte ich mit der Geschichte nicht wieder retour gehen, sondern einfach, da wollen wir uns daran freuen und auf das schauen. Wenn ich zum dritten Punkt komme, was lehren wir von Mose und von seiner Gemeindepolitik? Der Mose, er war ein Pionier gewesen. Er hat das Volk rausgeführt. Das ist ein Riesenvolk, das er da rausgeführt hat. 600'000 wehrfähige Männer zwischen 20 und 50. Da kommen noch die Frauen und die Kinder dazu. Das ist ein Millionenvolk, das er da vorangeht. Am ersten Tag, wo der Jethro gekommen ist, haben sie schön das Miteinander geniessen können. Er hat sich dort einen freien Tag rausgenommen. Und jetzt am nächsten Tag, am Morgen früh, geht der Mose wieder an seinen Ort, recht sprechen. Er sitzt dort und um ihn herum eine lange Kolonne von Leuten, die Fragen haben, die Auskunft wollen, die Probleme wollen. Und ich habe mir da eins, zwei von diesen Problemen aufgeschrieben, die können sein, denn überall, wo viele Menschen zusammenleben, gibt es Reibungspunkte. Und ich habe jetzt hier in ihre Gegend geschaut und musste sagen, wir haben eine Privatsphäre. Wir haben recht gut isolierte Häuser. Wenn ich die Tür zu tue und das Fenster zu habe, höre ich nicht, was der Nachbar redet. Ich schmecke nicht unbedingt, was er kocht und so weiter. Das war hier nicht gleich gewesen. Also die haben jedes Gerüchli und jedes Geräuschli vom Nachbar mitbekommen. Die haben die Zelt gewohnt und die Zelte von dem Millionenvolk sind relativ eng zusammen gewesen. Und sie sind nicht frei gewesen, dass ich jetzt einfach mit meiner Familie vom Stamm Benjamin können sagen, ich gehe jetzt auf die andere Seite mit meinem Zelt, ich tue dort auch nicht zu logieren, es passt mir da nicht mehr ganz. Es ist von Gott vorgeschrieben gewesen, wo dies um mein Zelt aufgestellt ist. Das war in einer Ordnung gewesen. Das heisst, es ist irgendwo eingebunden gewesen. Vielleicht ein anderes Problem. Hat der Nachbar zwei so Geissböcke gehabt, die er ständig in der Nähe hatte. Wir haben in der Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin als Bauernsohn, auch einen Nachbar mit Geissböcken. Und wenn der Winter nachgegangen ist, dann kann ich euch sagen, das böckelt dann recht. Das ist ganz elend. Und dann kann das auch sein, dass das ein Spannungsfeld gibt. Dass ich dann auf einmal zum Mose gehe und sage, Mose, kannst du dem nicht sagen, der soll seinen Bock irgendwo her tun oder ein bisschen weiter raus anbinden, aber nicht gerade da. So könnten wir jetzt manches Problem aufzählen, das sie gehabt haben und das wir heute auch haben, einfach auf einer anderen Ebene. Aber auch bei uns als Gemeinde gibt das, wo viele Menschen zusammen sind, kann das zwischenmenschliche Probleme geben. Wo Fragen sind, weil man nicht gleich ticken, weil man es nicht gleich anschauen, der Sache, weil man es nicht gleich beurteilen. Und dann kann das unterschiedliche Meinungen geben. Auch da wieder der Jethro. Er schaut dem Mose zu. Der Jethro hat zwei Augen, er hat zwei Ohren und er kann warten. Und dann, wo der Mose fertig war, zu Abend, geht er auf den Mose zu und stellt ihm zwei Fragen. Im Vers 14 haben wir die. Was ist das, das du mit dem Volk tust? Und warum sitzt du allein da, während alles Volk vom Morgen bis zum Abend bei dir steht? Was macht der Jethro jetzt bei Mose? Er gibt ihm Gelegenheit, sich zu erklären. Er sagt nicht einfach, Mose ist ein Mist, was du machst. Hast nicht über die Nase raus überlegt. Du machst das Volk unzufrieden und dich überlastest, vergiss es. Das endet im Fiasko. Nein. Er stellt dem Mose zwei Fragen und der Mose kann sich erklären. Ist ein weises Vorgehen. Wir wollen es gleich machen beieinander. Wir wollen nicht durchs Beobachten oder durchs Hören bereits über einem anderen den Stab brechen und sagen, der hat oder das ist, sondern wir wollen die Frage stellen, warum machst du es so? Oder was willst du mit dem bezwecken? Und vielleicht haben wir nachher ein Aha-Erlebnis, dass wir sagen, ah, das habe ich gar nicht gedacht. Und jetzt tut der Mose ihm das antworten, er versucht ihm das zu erklären. Und ich denke, wir können uns da mit unserem Ego gut ein bisschen mit reinnehmen. Bei Mose ist das nicht, er ist der demütigste Mensch oder wird uns als der bezeichnet. Aber er sagt da, weil das Volk zu mir kommt und Gott zu befragen. Wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie immer zu ihm. Tut das ihm nicht ein bisschen schmeicheln? Wenn man so ein gefragter Mann ist, dass die ganze Gemeinde, das ganze Volk zu dir kommt und bei dir Rat holt. Das tut doch uns gut irgendwo. Das tut schmeicheln. Der Mose tut ihm das sachlich erklären, er gibt das so weiter. Und dann wird der Jethro klar. Aber wieder in der Liebe. Er sagt da, die Sache ist nicht gut, die du tust. Und da tut er für mich unterscheiden. Er tut das Handeln und das Vorgehen auseinandernehmen. Er sagt, Das Handeln ist gut, du musst recht sprechen. Aber das Vorgehen, wie du es machst, das ist nicht geschickt. Da musst du eine bessere Lösung finden. Auch da fühlt sich der Mose abgeholt. Er hat ihn verstanden. Er sieht, dass es nötig ist. Und dann sagt er ihm, ich habe dir einen Rat. Du kannst das nicht allein bewältigen. Los auf meine Stimme und mach so. Und dann gibt er ihm den Rat und sagt, belehr du das Volk. Tu du das Volk unterrichten. Und für mich ist es interessant, er kommt da die Anweisung über und ab dem nächsten Kapitel gibt Gott das Gesetz. Das heisst, für die, die er jetzt einsetzt, über 1000, über 100, über 50 und über 10, die kommen ab dem nächsten Kapitel, kommen sie die Leitplanken über von Gott. Ist da nicht wieder eine Harmonie drin, wie der Jethro doch im Auftrag Gottes gehandelt hat? Wenn er ein Gesandter ist von Gottes Seite und der Mose vorbereitet hat und der Mose das Volk vorbereitet für die Unterweisung, die jetzt wird kommen. Weil ihm da der Jethro sagt, ab dem Vers 19, 20, belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Hat da heute etwas geändert in der Gemeinde? Daniel, bei deinen Kindern. Das ist deine Aufgabe. Das ist dein Auftrag. Kind, das zu unterrichten. Zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Und dann hast du deine Vaterpflicht vor Gott erfüllt. Wenn du das im Auftrag Gottes tust, das ist etwas Schönes. Und da wollen wir einander auch ermutigen. Wir wollen einander unterstützen. Wir können es nicht machen, dass sie sich bekehren. Das ist Gottes Werk. Wir können sie nicht in die Nachfolge drücken. Geht nicht. Es ist ein freier Entscheid. Wir können beten für sie und können ihnen den Weg zeigen. Und der Mose hat das gleich gehabt. Er kommt nachher den Auftrag über und sagt, du aber, suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen. Das erinnert uns fest an 1. Timotheus 3 und an Titus 1, wo das Einsetzen ist von Ältesten und von Diakonen, sind ganz ähnliche Maßstäbe aufgezeigt. Wo die Brüder das hindern genommen haben, ins Neue Testament rein und uns auch wieder den Maßstab geben. Da ist noch ein Punkt drin, ein Maßstab, den er erwähnt, wo ich immer wieder denke, wir tun eigentlich über das zu wenig reden, aber ich fühle mich jetzt auch nicht berufen, über das immer wieder zu reden. Aber er sagt da, Männer, die ungerechten Gewinn hassen. Wie manchmal steht etwas von Gewinn, von Geld, von Gold, von Silber in der Bibel. Das ist 2000 Mal. Das ist in der Bibel ein aktuelles Thema. 2000 Mal. Wie manche Warnung haben wir da drin in der Bibel über diese Thematik. Und jetzt sagt er da, es sollen Männer sein, die ungerechten Gewinn nicht nur meiden, sondern hassen. Das geht weiter. Dass man das, etwas, was man hasst, tut man bekämpfen sogar. Und das ist einer von den Maßstäben, der da Mose überkommt. Und ich denke, auch dieser Maßstab ist in der heutigen Zeit grundlegend. Der ist wichtig. In unserem reichen Land, wo in vielen Fällen das Jagen ist nach Geld, nach Reichtum, nach Ansehen und Ehre, da wollen wir uns immer wieder fragen, was sind bei mir, was sind bei dir Motive von deinem Handeln, was du jetzt machst? Ist das da oder ist es etwas anderes? In der Seelsorge gibt es etwa, dass jemand kommt mit einem Liegenschaftenproblem oder mit einem Geldproblem. Nicht, dass mich das gar nicht interessieren würde. Ich hatte dieses Thema gerne gehabt. Ich habe dort manchmal gelesen darüber. Aber das Thema trenne ich immer. Trennen. Da schicke ich sie zu jemandem, der vom Fach ist. Und zwar mitunter, um mich zu schützen. Wenn ich das Thema vom Geld ausklammern kann, dann ist es beim Vis-à-vis und bei mir ist das nie irgendein Thema zwischendrin. Und sonst kann das mir auf einmal zum Fallstrick werden. Dass ich eine Seelsorge oder irgendetwas mich, weil ich weiss, beim anderen ist noch etwas zu holen. Und das wäre äußerst verwerflich. Da sagt das Neue Testament, Witwen und Weise besuchen ihrer Trübsal und sich vor der Welt unbefleckt halten, das geht ins gleiche Gebiet. Dass man nicht mit diesen Hintergedanken etwas macht. Aber jetzt will ich da nicht länger bei dem Thema bleiben, sondern wieder zum brüderlichen Rat gehen, den er ihm gegeben hat. Was macht jetzt der Mose mit dem Rat, den er bekommen hat? Ich kann euch ein oder zwei Beispiele sagen, was er hätte machen können. Er hätte sagen, eigentlich ist da mein Schwiegervater ein Nomad. Der ist wahrscheinlich nie zu den Landesgrenzen rausgekommen. Der hat gar nie etwas vom Ausland gesehen. Was will der mir? Ich, der der best Ausgebildete bin da im ganzen Reich, da, wo da ist, was will der mir sagen? Ich habe längstens alles studiert und geschult. Der Mose war bis 40 in Ägypten und dort am Haus vom Pharao. Der hat alle Fächer, die es da gegeben hat, hat der studiert. Der ist in allem Wissen, was es da gegeben hat, ist der unterrichtet gewesen. Das ist für mich der intelligenteste Mann, der dortmal da war. Mit dem Geist Gottes, den er noch hat, sowieso. Jetzt hat er aber Demut und Grösse auf den Rat von einem alten Bruder, von seinem alten Schwiegervater, zu hören. Er hat den nicht vom Tisch gewusst. Er hat den Rat angeschaut und hat müssen sagen, du hast recht. Das ist ein guter Rat. Und er ist auf den Rat eingegangen. Ein Gottesmann hat einmal gesagt, wenn wir uns nichts sagen lassen, hegen wir auch nichts zu sagen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Gedanke. Wir haben jemanden, ist die Frage, wenn man jemanden annimmt oder jemanden einsetzen will. Viele haben die Person nicht gekannt, ist einfach, hat noch jemand die Frage gestellt, hat jemand einmal dem einen Rat gegeben? Dann hat es geheissen, ja, ich. Und dann hat er sich raten, jawohl, ja, dann ist gut. Dann kann man mit dem zusammenarbeiten. Das ist ganz ein wichtiges Element, eine wichtige Grundlage. Und die ist da für mich bei Mose gegeben. Das ist eindrücklich. Wenn er sich da hat raten, er hat sich beeinflussen und das Ganze ist gut gekommen, ist zum Segen gekommen. Wenn du dies tust, und Gott es dir gebietet, dass also er tut sich da unter den Willen Gottes stellen, auch der Jethro, und sagt, wenn dir Gott das auch zeigt, dann wirst du bestehen können und auch dies ganze Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Und dann kommt nachher, dass Mose auf die Stimme von seinem Schwiegervater gehört hat und alles tat, wie er ihm gesagt hatte. Jetzt noch die Frage von der Demut. Wenn man Demut muss definieren, habe ich da aus einem Lexikon raus, also aus einem christlichen, von einem Gottesmann, der alles ganz kurz und prägnant immer definiert, er hat das so geschrieben. Demut besteht durch die volle Wahrhaftigkeit, in der der Mensch sich so einschätzt, wie Gott ihn beurteilt. Der Demütige weiß, dass er in allem auf die Gabe und Gnade Gottes angewiesen ist. Und jetzt die Frage, durch was gibt es Demut? Und er schreibt dort, durch Gericht und Leiden führt Gott in die Demut. Eindrücklich. Also wenn du in deinem Leben im Moment durch Leiden durchgehst, ist das einer von diesen Schlüsseln, die uns die Bibel zeigt. Dass er uns durch das einfach immer tiefer in die Abhängigkeit, immer tiefer in die Demut führen. Der Petrus und der Jakobus zitieren auch etwas aus Sprüch 3, wie du den Morgen, aber ein bisschen weiter hin, Vers 34. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und dann der Jakobus fährt weiter im 3. Kapitel, Vers 17. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig und jetzt kommt's, lässt sich etwas sagen. Es hat zu mir geredet und wir wollen einander immer wieder auch ermutigen, auch so Sachen zu machen. Dass wenn wir einen Rat überkommen, wenn wir den prüfen, wir wollen ihn anschauen, vor, im Gebet bewegen und darauf eingehen, umsetzen. Gemein Gottes ist der Lieb, jedes Glied sind wir Glieder am Lieb Gottes und wir sind aufeinander angewiesen. Die einen Glieder arbeiten nur im Verborgenen, von denen sehen dann nie etwas, eine Bauchspeicheldrüse, da hat von uns noch nie einen gesehen, ausser dass ich Mediziner und dort reingeschaut, aber ich habe noch keine gesehen, aber wenn die nicht mehr funktioniert, sieht es schlecht aus über einen Menschen. Auf der anderen Seite die Augen, die Hände, die Ohren, all das, was wir sehen, das sind Glieder, die sichtbar sind. Und so wollen wir nicht miteinander vergleichen, sondern jedes soll an dem Ort, wo es Gott hergestellt hat, den Dienst verrichten, den er ihm aufs Herz gelegt hat. Viele tun den Dienst treu, den Gebetsdienst, der auch im Verborgenen passiert. Und Gott wird das einmal vergelten, öffentlich. Ich will von dem Lied, das wir am Anfang gesungen haben, noch mal zwei Vers lesen, aus dem 2,5, aus dem Örnerli. Wenn dein Volk, o Herr, durch die Wüste zieht, wo der Sonne Glut seine Kraft versenkt, aus geschlagenem Felsen hast du es gedrängt, und so sieht es die Herrlichkeit Gottes. Und dann der Letzte, wenn dein Volk, o Herr, durch die Wüste zieht, ist des Kampfes Ziel, auch in dunkler Nacht, dass es auf dieser Erde durch deine Macht offenbar wird, die Herrlichkeit Gottes. Es geht in deinem Leben und in meinem nie um uns. Es geht um Jesus, um seine Herrlichkeit, um seine Ehre und die Verherrlichung von seinem Namen. Und das hilft uns nachher, jede Aufgabe, all das, was er uns zugedenkt hat, in Treue und in Liebe und mit ganzer Hingabe zu machen. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für den Weg, den du gegangen bist, dass wir gerade dankbar dürfen zurückschauen auf Karfreitag und Ostern und dass du jetzt beim Vater bist, also unser Hohepriester. Danke dir auch für dein Wort, gerade für die Geschichten im Alten Testament, für das Vorbild von Mose, auch vom Jethro, wo wir jetzt miteinander angeschaut haben, dass du schenkst, dass wir die Beispiele mitnehmen können in die kommende Woche. Dass wir von ihrem Handeln, von ihrem Verhalten lernen, dass wir es ihnen gleich machen, dass wir auch in die Siegesallee von den Glaubenshelden eingereiht werden oder wenn wir sind, dass wir dort bleiben können. Segne du jedes auch in dieser kommenden Woche. Hilf du jedem an dem Ort, wo du hingestellt hast, in den Aufgaben, die du dritte hast. Schenk du Weisheit bei jeder Frage, die wir davor stehen, immer wieder Klarheit. Dass wir einfach etwas sein zu deiner Ehre. Dass wir deinen Namen verherrlichen mit unserem Handeln, mit unserem Wandeln und dass wir bereit sind auf den Moment, wenn du wiederkommst. Amen.